Ja, von mir aus herzlich willkommen. Ich freue mich über jeden, der da ist, der mitmacht, auch extern, auch über GoToMeeting. Es ist schön, dass wir diese Möglichkeit haben und dass wir da auch Verbindung sind. Ja, Dominik, der freut sich natürlich auch ganz besonders, wenn er aus der Schweiz dabei sein kann. Und Rebecca, diese Möglichkeit finde ich fantastisch. Und wer hätte das gedacht vor 10 Jahren, dass sowas möglich ist? Gut. Heute geht es wieder um die geistliche Waffenrüstung, und zwar Teil 2, was mich sehr gefreut hat. Ich habe von der Beatrix diese 2 Figuren gesehen heute Morgen, dachte, wunderbar, du hast mitgehört. Doch, ganz toll. Ja, das sind so 2 Figuren, römische Soldaten. Ich denke, wir können da auch, ich habe auch noch ein paar andere Bilder dabei, mal schauen, was da alles sich mit auf sich hat. Ja. Jetzt gibt es noch, also wir hatten im ersten Teil, 3 Teile dieser Waffenrüstung. Es gibt insgesamt 6, die im Wort Gottes im Epheser Kapitel 6 aufgeschrieben sind. Und jetzt wollen wir uns einfach im zweiten Teil mit den 3 anderen Teilen, Ausrüstungsteilen dieser Waffenrüstung beschäftigen. Wir haben schon gesehen letztes Mal, wie wichtig die ersten 3 Teile der Rüstung sind, wie sie uns beschützen und helfen gegen die Angriffe Satans. Wir haben auch gesehen, dass wir mit der eigenen Wahrheit, der eigenen Gerechtigkeit und mit einem Heil, das wir uns selber zusammenstellen, gegen die Angriffe Satans nicht weit kommen. Jetzt fahren wir im nächsten Teil weiter mit den anderen Teilen der Waffenrüstung. Auf jeden Fall wissen wir, wir dürfen beim Herrn alles haben, auch ganz besonders die Wahrheit. Die Wahrheit ist nicht in den Medien, auch nicht im Internet, sondern die Wahrheit ist beim Herrn und nur in seinem Wort zu finden. Dein Wort ist Wahrheit. Und deswegen ist es toll, wenn wir jetzt auch nochmal die Verse lesen in Epheser 6, von Vers 10 weg. Ben hat das, glaube ich, hingemacht. Ich lese es dann. Nun noch ein letztes. Lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ja, jetzt geht's einfach weiter. Wir haben von diesen anderen Sachen gehört letztes Mal. Diesmal geht's weiter mit dem Schild des Glaubens. Was hat das für eine Bedeutung für uns geistlich? Eben die ersten Teile der Waffenrüstung, die sind so konzipiert, dass man sie relativ eng am Körper trägt. Also man hat sie nicht in der Hand oder sonst was, sondern man trägt sie am Körper, man hat sie angezogen. Es waren Elemente zum passiven Schutz. Der Gürtel, der Brustpanzer und die Schuhe schützen einen großen Teil des Körpers. Aber es wäre sehr gefährlich, wenn wir uns wirklich nur mit diesen Elementen verteidigen könnten. Wir brauchen also noch mehr. Deswegen Vers 16. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Ja, diesen Schild haben wir da, sehen wir. Das ist jetzt aus dem Wikipedia ein Schild, ein römisches Schild, wie das ihr mal seht, wie etwa das aussah. Es ist etwa 1,20 Meter lang und 75 cm breit. Und durch diese Größe konnte es auch einen ganzen Teil des Körpers bedecken. Schild bestand aus Holz, das mit Metall beschlagen war. Also es war unbrennbar und auch wenn brennende Pfeile kamen, konnte es diese Pfeile unschädlich machen. Diese Pfeile, diese brennenden Pfeile, um diese Spitze wurde ein brennbares Material gewickelt, das der Schütze kurz vor dem Abschuss anzündete. Und wenn der Pfeil dann eine Ritze in der Rüstung traf, drang er ein, verletzte den Soldaten, brachte ihm schwere Brandwunden bei. Der Soldat war also kampfunfähig. Und zusätzlich kam es dazu, dass um den Gegner zu verwirren, kamen die Pfeile aus vielen verschiedenen Richtungen. Und deshalb war es gut, wenn der Schild so groß war und trotzdem beweglich war und immer in die Richtung der Pfeile ausgerichtet werden konnte. Ihr könnt das ja mal schauen. Manchmal gibt es ja Ritterspiele. Ja, Goethe ist nicht ganz mein Ding. Aber wenn man das mal sehen möchte, wie sowas abläuft oder abgelaufen ist. Und jetzt ist das zwar interessant und historisch auch interessant, aber was soll das in einer Gemeinde? Was soll das geistlich uns sagen? Und ich denke, das Geistliche ist bei uns sehr wichtig. Wir brauchen nicht irgendwelche weltlichen Sachen in der Gemeinde zu haben und in unserem Leben zu haben, sondern wir sollen unser Leben ganz besonders auch geistlich ausrichten. Und diese Pfeile, die sind Angriffe nicht von Menschen, sondern aus der unsichtbaren bösen Welt. Diese Mächte versuchen uns zu entmutigen. Also in der Regel sind es ja Gedanken, die uns aufkommen, die uns Not machen, mit denen wir uns abgeben, mit denen wir kämpfen. Und diese Pfeile, diese Gedanken, die in uns aufsteigen können zum Beispiel, es können Zweifel sein, es können Fragen sein, die uns zu schaffen machen. Oder es können auch unzüchtige Gedanken sein. Und Satan, der Böse, weiß genau, wo jeder anfechtbar ist. Also macht es nicht so breitbandig, pauschal, jeder kriegt die gleiche Anfechtung, sondern er weiß selber sehr, sehr genau, wo wir anfechtbar sind, wo wir verletzbar sind. Und deswegen schießt er natürlich genau auf das, was wir denn sonst das nützen, wenn er uns irgendwo trifft, wo es gar nichts macht. Und deswegen steht in Matthäus 15, Vers 19, denn aus dem Herzen hervor kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse und Lästerungen. Ja, das kommt aus dem Herzen. Und Satan tut uns das vorsagen letztlich, das kommen Dinge. Aber wenn wir uns da festhalten dran, dann kann Satan natürlich viel, viel Schlimmes damit anrichten. Ein kleines Beispiel möchte ich mal geben von Abraham.
Er war in der Gefahr, die Hoffnung auf seinen Sohn aufzugeben. Gut, in dem Alter, wo er war, weit über 80 schon, was macht man da? Da ist nichts mehr mit Liebe, da ist nichts mehr mit Kinderkriegen in der Regel und so weiter. Ja, und dann denkt man sich, ja gut, das war's dann. Und diese Anfechtung hatte auch Abraham. Alle menschlichen Möglichkeiten schienen vorbei zu sein. Das war für ihn sicher auch wirklich die Not, die er dann hatte. Und dann lesen wir in Römer Kapitel 4, Vers 18, auch über diesen Abraham. Obwohl nichts mehr zu hoffen war, gab er die Hoffnung nicht auf und glaubte, dass Gott ihn zum Vater vieler Völker machen würde. Denn er hatte ihnen gesagt, so zahlreich werden deine Nachkommen sein, obwohl er damals schon fast 100 Jahre alt war und wusste, dass er keine Kinder mehr zeugen und seine Frau Sarah keine Kinder mehr bekommen könnte, wurde er im Glauben nicht schwach und zweifelte nicht an der Zusage Gottes. Er ehrte Gott, indem er ihm vertraute und wurde so im Glauben gestärkt. Er war sich völlig gewiss, dass Gott auch tun kann, was er verspricht. Eben darum wurde ihm der Glaube als Gerechtigkeit angerechnet, dieser Glaube. Ich habe vorher was von 80 Jahren gesagt bei Abraham. Ich meinte damit die Zeit, bevor er Isaak bekam. Also das war ja auch schon eine Zeit, in der er gesagt hat, also meine Frau kriegt keine Kinder mehr und so weiter. Dann musste er nochmal 14 Jahre warten, bis Ismael Isaak bekam er dann mit 100, aber Ismael bekam er ja einige Jahre vorher. Und da war auch schon die Anfechtung sehr groß. Glaube, ja, das ist dieses Vertrauen auf den Herrn Jesus, dass er doch alles gut macht. Und zwar in einem Gut in dem Sinn, dass es für uns das Beste ist. Weil er weiß ganz genau, was wir brauchen. Wenn uns ungute Gedanken plagen, dann dürfen wir wissen, dass auch der Herr das weiß. Er kennt uns ja ganz genau, er kennt unsere Gedanken. Er lässt es zu, aber er will uns auch wieder da herausführen. Und er will, dass wir auch diese Waffenrüstung anwenden. Er will, dass wir damit lernen, umzugehen. Nicht nur sie im Schrank zu haben oder vielleicht anzuziehen und sagen, schau mal, so schön sehe ich aus, sondern wir sollten, die hat ja eine Aufgabe und zwar auch zur Verteidigung. Vertrauen wir und beten wir, dass uns die Anfechtung nicht umwirft. Und diese Möglichkeit des Gebets, die möchte ich auch nochmal ganz besonders betonen, weil das ist ein Teil, das wir dringend brauchen, um die Waffenrüstung bedienen zu können. Das Gebet, ich muss in Verbindung sein mit meinem Herrn, sonst wird es einfach schwierig. In 1. Petrus 5, Vers 8 heißt, seid nüchtern und wachsam, euer Todfeind, der Teufel, streicht wie ein brüllender Löwe herum und sucht nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Dem müsst ihr im festen Glauben widerstehen, dabei sollt ihr wissen, dass eure Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Ja, manchmal denke ich ja doch, oh, ich Armer, jetzt bin ich ganz alleine mit dieser Not und was soll ich nur machen und alle anderen haben es ja so gut und überhaupt. Nee, das ist nicht so. Ich denke, jeder Gläubige, der hat seine Anfechtungen, mal mehr, mal weniger. Es gibt sicher auch Zeiten, wo nicht so viel los ist, andere Zeiten, wo wir uns sehr in Bedrängnis finden. Aber grundsätzlich ist es sicher nicht so, dass einer ganz ungeschoren davor kommt und der andere dann alles abbekommt. Nee, wir dürfen wissen, dass auch unsere Geschwister in der ganzen Welt die gleichen Leiden durchmachen. Vielleicht noch viel, viel mehr, wenn ich an die denke, die in den verfolgten Ländern sind, wo muslimische Regierungen sind, die nicht diese Freiheiten, die wir immer noch haben, sondern die wirklich in großer Nöten sind. Das ist eines der Wesen Satans. Er versucht durch sein Brüllen, ich habe ja vorher gelesen, er kommt da wie ein brüllender Löwe, er versucht uns durch sein Brüllen fertig zu machen. Das ist aber nur eine Strategie natürlich. Er hat noch viele andere, er kommt auch als Engel des Lichts und so weiter. Aber hier möchte ich mal auf dieses Brüllen eingehen und wir dürfen auch da lernen, im Glauben zu widerstehen. Die Brandpfeile kommen zwar an uns heran, aber wenn wir sie abwehren, können sie keinen weiteren Schaden anrichten. Natürlich sind wir gefordert und es kostet Kraft, aber wir dürfen uns echt da auch üben in der Abwehr und auch den Glauben einüben, sodass die Angriffe des Teufels uns nicht mehr umwerfen können. Was ist also der Glaube? Es ist die Grundlage unserer Hoffnung, ein Überführtsein von Wirklichkeiten, die man nicht sieht. Das steht in Hebräer 11, Vers 1. Ja, dieser Glaube ist mehr als nur ich glaube, dass es heute schönes Wetter gibt oder schlechtes Wetter, sondern es ist eine wirkliche Grundlage unserer Hoffnung, ist eine absolute Grundlage. Und etwa ist ein Wissen, dass es wirklich eine Wirklichkeit gibt, die wir nicht sehen können. Wir sehen diese unsichtbare Wirklichkeit ja nicht. Manchmal können wir sie vielleicht spüren. Der unerschütterliche Glaube an unseren Herrn hilft uns bei der Abwehr der Anfechtungen. Denn jeder, der aus Gott geboren ist, siegt über die Welt. Der Sieg, der über die Welt errungen wurde, ist nämlich unser Glaube. Wer anders kann die Welt besiegen, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Ja, wer anders kann das? So steht es in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 4. Wer anders kann die Welt besiegen als die, die glauben? Ja, jetzt sind wir schon recht gut gerüstet. Wir haben uns jetzt gerade über diesen unterhalten, über das Schild. Und ja, ich glaube schon, dass man da ganz, ganz viel machen kann mit. Aber da gibt es noch ein weiteres Stück unserer Waffenrüstung und das ist der Helm. Hier nennt sich die Bibel, nennt ihn Helm des Heils. Bei den römischen Soldaten war der Helm eine Kappe aus Leder, die mit Platten aus Metall verstärkt war. Diese waren dann manchmal auch verziert. Als Schmuck hatten sie noch einen Federbusch. Der Helm bedeckt unseren Kopf, das Zentrum unseres Denkens. Die geistliche Waffenrüstung ist auch, deswegen ist dieses Teil in der geistlichen Waffenrüstung auch ganz besonders wichtig, weil der Satan versucht, uns eben Zweifel einzureden, dass wir wirklich gerettet sind zum Beispiel. Und dann müssen wir uns die Frage stellen, was lesen wir in der Bibel? Also das geht ums Geistige, das spielt sich ja üblicherweise bei uns im Kopf ab. Und deswegen ist es ganz gut, wenn wir auf dem Kopf eine schützende Kopfbedeckung haben, also diesen Helm. Da wir nun gerechtfertigt worden sind aus Glauben, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir im Glauben auch Zugang erhalten haben zu dieser Gnade, in der wir stehen und rühmen uns aufgrund der Hoffnung der Herrlichkeit. Jawohl, wir sind gerechtfertigt worden aus dem Glauben. Und das ist auch kein Verdienst von uns, sondern der Herr hat uns gerechtfertigt, weil wir ihm geglaubt haben und weil wir unters Kreuz gegangen sind. Das ist ganz wichtig, dass wir auch unters Kreuz gehen. Hier ist es geschehen, und am Kreuz ist es geschehen, dass wir gerechtfertigt wurden. Er hat unsere Sünde abgewaschen, uns ein neues Leben geschenkt und dadurch sind wir gerechtfertigt. Egal wie weit wir schon im Glauben gekommen sind, wir haben den Frieden mit Gott geschenkt bekommen. Wir haben Zugang zum Vater erhalten. Es war kein Lohn für harte Arbeit, sondern es ist Gnade. Christus ist nun in uns. Es ist kein ferner Gott, er ist uns ganz nah. Ja, das dürfen wir wissen. Wir dürfen wissen, dass dieser Herr uns ganz nah ist und dass es so ist, dass dieser Helm uns wirklich davon beschützen kann, von den ganzen Angriffen, weil unser Herr ist nahe, er ist bei uns. Sind wir jetzt 9 oder 8? Ja, 3. Dann möchte ich noch Kolosser 1, Vers 27 lesen. Ihn wollte Gott zu erkennen geben, dass der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir können uns eben diese zukünftige Herrlichkeit nicht vorstellen, aber sie wird Realität werden, weil der Herr es so verheißen hat. Ihr Lieben, schon jetzt sind wir Kinder Gottes und was das in Zukunft bedeuten wird, können wir uns das nicht vorstellen. Aber wir wissen, dass wir von gleicher Art sein werden, denn wir werden ihn so sehen, wie er wirklich ist. Wer auf so etwas hofft, wird immer darauf achten, sich von Sünde zu reinigen, um rein zu sein wie er. Also eben, wir haben wirklich einiges zu tun, und wir sollten unsere Waffenrüstung auch in Ordnung halten. Ich war zwar nie beim Militär, aber ich weiß, dass man da auch die Gewehre putzen musste und so weiter. Also wir sollten unser Equipment in Ordnung halten. Wie gut ist es eben, wenn wir auf den Herrn schauen können. Wir dürfen wegsehen von unserem ungenügenden Wesen und Kraft schöpfen bei dem Herrn, der uns diese Hoffnung geschenkt hat. Deshalb dürfen wir mit Paulus auch einstimmen ins Lob Gottes. Da sagt er dann, in allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg, verfolgt, aber nicht verlassen, niedergeworfen, aber nicht vernichtet, alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbar wird. Eben, wir dürfen erkennen, wie wichtig dieser Helm ist. Wir brauchen uns nicht mehr von Satan einreden zu lassen, dass wir doch alles falsch gemacht haben. Und diese Heilsgewissheit ist ja nicht die können wir nicht in Anspruch nehmen. Lassen wir uns nicht irre machen. Denn Satan will uns entmutigen. Er will uns immer zeigen, wie schlecht wir sind. Und er will uns damit wirklich lahmlegen. Einfach lahmlegen. Und das brauchen wir nicht zu tun. Wir dürfen wissen, was wir haben. Wir dürfen diesen Helm benutzen. Der Herr kennt uns und liebt uns trotz aller unserer Mängel. Das hat er nämlich in seinem Wort vielfach gesagt. Wir haben es ja auch schon gelesen. Und das macht uns stark. Und wir können dem Feind entgegentreten und mutig vorwärts gehen. Wir sind nicht auf unsere eigene Gerechtigkeit angewiesen, sondern erhalten sie von unserem Herrn, diese Gerechtigkeit. Deshalb ermatten wir auch nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird auch der innere von Tag zu Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis wirkt in uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare, denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare ist aber ewig. Und hier ist interessant, gell, wenn wir diesen Vers lesen, dann sind sie recht schwer einzuordnen. Wenn der Apostel Paulus hier von schnell vorübergehendem Leichten unserer Bedrängnis spricht, dann wird es manchmal ganz schön schwer, weil ich weiß viele Menschen, die extrem leiden, die wirklich in großer, großer Not sind und die gar nicht den Eindruck haben, dass das ein vorübergehendes Leichtes ist in dieser Bedrängnis. Aber wir dürfen das ganz besonders im Verhältnis zur ewigen Herrlichkeit sehen. Natürlich sehe ich hier auf der Erde alles nur aus meinem Blickfeld und vieles kommt mir ganz, ganz schlimm vor. Das stimmt. Aber wir dürfen wissen, im Verhältnis zur Herrlichkeit, die eine Ewigkeit dauert, ist das eigentlich nichts. Und ich glaube auch nicht, dass wir uns später, wenn wir mal beim Herrn sind, groß Gedanken machen über das, was wir da alles Schlimmes erlebt haben, sondern wir wissen, der Herr ist ein wunderbarer Gott. Auch wenn die Menschen ihr ganzes Leben schwer leiden und es ihnen hier wie eine Ewigkeit vorkommt, eben, das ist manchmal schon schlimm, wie lang das dann gehen kann, dann dürfen sie einmal in der Herrlichkeit bei unserem Herrn erkennen und kennenlernen, das, was dann wirklich ewige Freude ist. Und dann sehen sie, dass es ein Leichtes war. Kommen wir nun zum letzten Teil dieser Waffenrüstung, dem Schwert. Epheser 7, ja. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ja, das Schwert ist eine Waffe, die man eigentlich sowohl zur Abwehr als auch zum Angriff benutzen kann. Das können wir gut sehen, wenn man so Schwertkämpfer sieht. Die machen dann mit ihrem Schwert, abwehren sie das andere Schwert vom Gegner ab und so weiter. Und manchmal können sie auch zustechen. Und ja, das ist einfach die Funktion des Schwerts. Weil es aber hier um die Angriffe Satans geht, müssen wir lernen, seine Angriffe abzuwehren. Gleichzeitig sind wir dann in der Lage, auch ihn abzuwehren. Und das meint jetzt zum Beispiel die nächste Bibelstelle. So unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel, der wird dann von euch fliehen, wenn wir widerstehen. Das ist, ja, wenn es uns gelingen soll, dann nützt uns unser eigenes Wort eigentlich recht wenig. Satan wird darüber lachen. Wir brauchen ein Wort, dem man nicht widerstehen kann. Und das kann nur das Wort Gottes sein. Dieses Wort Gottes ist ausschließlich die Bibel. Sie ist komplett Gottes eingegebenes Wort. Und damit ist sie unfehlbar und tauglich, dass wir es erfolgreich gebrauchen können. Ich kann es natürlich nur dann anwenden, wenn ich es auch kenne. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns intensiv damit beschäftigen. Um es auch anwenden zu können, brauchen wir auch den Heiligen Geist, weil er uns hilft, die richtigen Worte zu finden. Und ein Mensch, der den Heiligen Geist nicht hat, ist natürlich auch dann nicht imstande, Satan mit dem Wort Gottes in die Flucht zu schlagen. Wir haben nämlich nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist, der von Gott kommt. Und deshalb können wir erkennen, so können wir erkennen, was Gott uns geschenkt hat. Er hat uns überreich beschenkt. Das dürfen wir erkennen. Wir dürfen uns freuen, dass wir einen so fürsorglichen Herrn haben. Lesen wir in 2. Petrus 2 und bis 9 bis 12. Ihr seht also, dass der Herr weiß, wie er die Gottesfürchtigen aus der Versuchung retten die Ungerechten aber bis zum Tag des Gerichts festhalten kann, wo sie bestraft werden. Und zwar besonders die, die ihren schmutzigen Begierden folgen und niemand als Herrn über sich anerkennen. Solche Menschen sind frech und anmaßend. Sie schrecken auch nicht davor zurück, überirdische Mächte zu lästern. Das wagen nicht einmal die Engel, die doch viel stärker und mächtiger sind. Niemals würden sie solche Mächte mit ihrem Urteil vor Gott lächerlich machen. Aber diese Menschen handeln wie unvernünftige Tiere, die nur geschaffen sind, um gefangen und getötet zu werden. Sie machen sich über Mächte lustig, die sie nicht einmal kennen. Ihre Verdorbenheit wird sie verderben. Hier steckt eine ernste Ermahnung. Es ist nicht in Ordnung, wenn wir über Satan und seine Mächte uns lustig machen. Denn Satan ist keine Witzfigur, sondern er ist ein sehr, sehr ernstzunehmender Gegner. Der kann mehr. Er ist uns in allen Fähigkeiten weit überlegen. Er kann, ist viel intelligenter, viel, viel mehr. Er weiß viel mehr als wir. Er ist überall gegenwärtig und so weiter. Also wir können uns mit ihm nicht unbedingt anlegen. Und deswegen nutzen unsere eigenen Worte ihm auch gar nichts in unserer Verteidigung, sondern nur Gottes Wort, das uns der Heilige Geist schenkt. Ja, dieses Witzfigur, dass Satan eine Figur ist, ja, über die man lächelt, das ist ja überall bei uns vorhanden. Wir sehen, wie Satan oft belächelt wird oder verlacht wird in den ganzen Mythen, die da manchmal auftreten. Dann heißt ja, der große Stein, der große Felsen in diesem Tal, da hat Satan halt sich geärgert und hat ihn dahin geworfen. Also richtig plump, aber Satan ist wirklich nicht plump. Und wir müssen auf ihn aufpassen, dass wir uns auch entsprechend verhalten. In Judas Vers 9, selbst der Engelfürst Michael wagte es nicht, ein abwertendes Urteil über den Teufel zu fällen, als er mit ihm über den Leichnam von Mose stritt. Er sagte nur, der Herr bestrafe sich. Mit Angriff auf Satan meine ich dabei nur das in die Flucht schlagen Satans, wenn es um unsere Anfechtung geht. Wenn wir den Anfechten Satans energisch widerstehen, wie es Jesus Christus getan hat, als er vom Satan versucht wurde, so soll, meine ich das. Also Jesus konnte ihm ganz klar, als er ihn persönlich angegriffen hat, persönlich ihn versucht zu verführen, eine Bibelstelle entgegnen. Und Satan hat sofort gemerkt, dass er den Herrn Jesus nicht vom Kurs abbringen kann durch diese Anfechtung. Er merkte, dass Herr Jesus ganz fest darauf steht. Er kann das ganz klar sagen, hat ihm diese Bibelstelle gesagt und Satan konnte darauf nichts mehr sagen. Das ist das, was ich meine im persönlichen Kampf gegen Satan, wenn er mir wirklich eine Anfechtung bringt und ich dann entgegnen muss. Es gibt ja auch Märsche, so Jesus-Märsche oder wie die sich nennen, durch Städte, um Satan zu binden. Das machen manche charismatischen Gemeinden, wenn sie da Evangelisation machen. Und sie meinen, sie könnten damit die Stadt von Satan binden oder diese Mächte binden, die in dieser Stadt sind. Das ist natürlich komplett Unsinn, weil Satan lacht da nur drüber. Wenn Menschen da rumtanzen, wie Fasnacht machen, das bringt gar nichts. Er geht nur auf Gottes Wort ein und das kann er nur, wenn man ihm das entgegenhält. Wir dürfen auch nicht meinen, wir sind so großartig als Menschen, dass wir da locker mit Satan umgehen können, sondern auch gerade da müssen wir demütig sein und uns üben drinnen. Denn wir müssen erkennen, dass wir uns selbst heraus gar nichts machen können, nicht in der Lage sind zu bestehen. Wir werden fallen und damit von Satan einfach besiegt werden. Wer da meint, er stehe, gebe Acht, dass er nicht fällt. Als der Herr Jesus bei seiner Versuchung durch Satan ihm antwortete, hatte er immer das richtige Wort, das rechte Wort gehabt, um ihn abzuwehren. Und erstaunlich vielleicht für uns, dass das Worte aus dem Alten Testament waren. Für uns ist das vielleicht etwas schwerer nachzuvollziehen. Meistens kennen wir das Alte Testament auch noch nicht so gut wie das Neue. Aber damals gab es eben noch kein Neues. Und der Herr, der kannte sich in seinem Wort, im Wort Gottes, wirklich gut aus. Er konnte es ganz präzise anwenden. Und wie gut es ist, dass der Herr uns seinen Geist bei unserer Wiedergeburt geschenkt hat. Wir brauchen nicht auf besondere Offenbarungen zu hoffen und zu warten, sondern der Herr ist da und er kann, er lässt sich von uns anwenden. Gerade der Geist, den dürfen wir gebrauchen. Allerdings brauchen wir auch Übung in dieser Verteidigung. Ein Kämpfer muss lernen, mit seinen Waffen umzugehen. Das dürfen wir üben und der Herr hilft uns dabei. Wenn wir es ernstlich wollen, dann hilft er. Und dabei möchten wir auch noch den letzten Vers anschauen, der eigentlich unmittelbar nach dieser Waffenrüstung sich anschließt. Und betet dabei zu jeder Zeit mit jeder Art von Gebeten und Bitten in der Kraft des Heiligen Geistes. Seid wachsam darin und hört nicht auf, für alle Gläubigen zu beten. Das ist unser Auftrag. Das sollen wir tun. Nicht aufhören zu beten, auch nicht für unsere Geschwister zu beten. Auch wachsam zu sein, das ist wichtig, dass wir wirklich zu jeder Zeit bitten und beten und wissen, der Herr hört's und er wird uns auch entsprechend leiten. Wir dürfen das Gebet und die Wachsamkeit im Glaubensleben nicht vernachlässigen. Diese Dinge geben uns Kraft und Klarheit, wie wir uns in Versuchungen verhalten können. Und der Herr will uns helfen zu bestehen.
Und dazu hat er uns eben diese umfangreiche Ausrüstung mitgegeben,
damit wir nicht einfach so nackt dastehen und angreifbar sind, sondern dass wir uns auch verteidigen können. Aber anwenden, das müssen wir diese Rüstung wirklich selber. Der Herr wird es nicht für uns tun. Es nützt uns nichts, wenn wir die in den Schrank stellen oder in die Vitrine oder sonst irgendwo hin, sondern wir müssen sie tragen und wir müssen damit lernen, umzugehen. Jetzt hören wir noch ein Lied zum Abschluss. Wir dürfen es leider nicht singen, weil wir könnten es ja. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte. Das wünsche ich mir noch zum Schluss. Wollen wir noch miteinander beten? Wer kann, darf gerne aufstehen. Herr, wir haben wieder gehört von dir, was dein Wort sagt, was wir zur Ermutigung für uns persönlich in Anspruch nehmen dürfen. Herr, du hast uns nicht einfach in eine Welt gestellt, in der wir halt schauen müssen, wie wir zurechtkommen, sondern du hast uns eine Welt gestellt, in der du uns aber auch Ausrüstung gegeben hast, um in dieser Welt zu bestehen. Hilf du uns, dass wir uns wirklich ganz, ganz fest an dich halten. Und dein Wort ist es, das uns aufklärt. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte. Dein Wort wird uns zeigen, wo es lang geht. Herr, du kannst uns helfen, dass wir gerade dieses Wort wirklich richtig anwenden. Dass wir es verstehen überhaupt erst und dass wir es dann so anwenden, wie du es willst. Und danke dafür, dass du uns begleitest, dass du weißt, was jeder vor sich hat noch. Du wirst uns begleiten und helfen und danke, dass wir in deiner Hand sind, auch die ganze Woche, Herr. Amen. Dann wünsche ich euch alles Gute, Gottes Segen, viel Freude und Kraft.